der Punkt, wo ich wirklich wusste, das ist meine Berufung, das ist meine Leidenschaft, war der Moment, als ich gemerkt habe, dass Kompromisse nicht funktionieren und dass Kompromisse zu einer ganz großen Unsicherheit zu mir führen, weil ich mir selbst ja die ganze Zeit untreu bin. Und das kann man echt wie mit einer Beziehung vergleichen. Und wenn du dir 10 von 12 Monaten im Jahr fremdgehen musst, um dir dann zu erlauben, 2 Monate lang du selbst zu sein, dann kannst du dir vorstellen, wie deine Beziehung zu dir selbst am Ende aussieht.
Remember Who You Are. Ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier bei Remember Who You Are. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und noch mehr freue ich mich auf meine heutige Gästin, eine sehr, sehr spannende Frau mit einer noch inspirierenderen und spannenden Geschichte. Vielen von euch wird sie vielleicht schon ein Begriff sein, und zwar die wundervolle Michi Schreiber. Sie ist Tierschützerin, Autorin und Coachin. Ich werde heute mit Michi über ihren spannenden Weg zur Tierschützerin sprechen, was Tierschutz mit Spiritualität zu tun hat und wie wir unseren Platz auf dieser Welt erkennen können und auch wie wir oder was wir vor allem von Tieren über Heilung lernen können. Wahnsinnig spannende Themen. Ich freue mich total, da mit euch heute einzutauchen. Aber wer Michi noch nicht kennt, hier folgt jetzt einmal die offizielle Anmoderation. Michi Schreiber wurde 1996 in der beschaulichen Eifel geboren und wuchs dort auf, ehe sie es nach dem Abitur ins südliche Afrika zog. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für Primaten, insbesondere Paviane. Aus dem Wunsch, ihr Leben dem Schutz von Primaten zu widmen, ist binnen 5 Jahren nicht nur ihr Unternehmen für nachhaltige und seriöse Freiwilligenarbeit, sondern auch ihr Verein Affenstark e.V. entstanden, der sich auf nationaler und internationaler Ebene für Tier- und Artenschutz stark macht. Mit Herz und Verstand geht sie neben ihrem Studium in Primate Conservation in England, wo ich gerade erfahren habe, dass sie das schon fast abgeschlossen hat und ihren Doktor macht jetzt, einen ungewöhnlichen medialen Weg, um ihren Lebenstraum zu erfüllen, so vielen Primaten wie möglich ein Leben in Freiheit zu schenken. Herzlich willkommen, Michi. Ich freue mich so, dass du da bist.
Danke, ich freue mich mega, dass ich hier sein darf, freue mich aufs Gespräch und ja, danke erstmal für den Raum.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe es eben schon gesagt, bevor wir die Aufnahme aufgezeichnet haben oder gestartet haben, dass ich ja einfach auch so dankbar bin, selbst auch für diesen Raum des Podcasts, weil ich so die Möglichkeit habe, einfach mit Menschen zu sprechen, Menschen kennenzulernen, so wie dich, mit denen ich sonst wahrscheinlich ja keinen Kontakt hätte, keine Berührungspunkte hätte. Also nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir ein bisschen eintauchen können in deine Welt, in dein Leben. Eine Frage, die ich gerne meinen Gästen und Gästinnen zuerst stelle, ist, ja, wo bist du gerade? Was bewegt dich gerade? Wo holen wir dich heute in diesem Moment ab?
Ja, also wir hatten ja schon gesprochen. Ich pendle zwar zwischen Südafrika und Deutschland, befinde mich aber gerade in Deutschland, meistens eben auch im deutschen Sommer. Und ihr holt mich oder du holst mich in einem Alltag ab, wo ich gerade an meiner Promotion zu arbeiten beginne, also an meiner Doktorarbeit. Und wo ich sehr beschäftigt bin mit einem Farmaufbau, denn mein Mann und ich, wir sind ja gerade dabei, ein Grundstück in Südafrika zu erwerben, um dort eine gemeinsame Auffangstation für Wildtiere aufzubauen in einer Region, wo wir das halt noch nicht haben und wo wir aber ganz, ganz großen Bedarf haben. Also gibst du mir gerade so eine coole Abwechslung zwischen meinen ganzen bürokratischen Haufen, wie man noch hier hinter mir sieht, so ein bisschen kreativ zu reden, mich zu unterhalten und mich auch nochmal zurückzuerinnern, wofür bin ich eigentlich gerade diese ganzen Anfangsformulare aus?
Ja, schön, das freut mich. Michi, du bist ja direkt nach dem Abi nach Südafrika gegangen, also mit jungen 18 Jahren ganz alleine nach Afrika. Dafür braucht es ja eine bestimmte Persönlichkeit und, glaube ich, auch ganz schön viel Mut. Das gewohnte Nest zu verlassen. Wie ist es dazu gekommen? Also warst du schon immer tierlieb? Hattest du immer eine Leidenschaft für Affen, besonders für Paviane? Wie ist es dazu gekommen? Hol uns doch nochmal so ein bisschen ab für diejenigen, die deine Geschichte vielleicht auch noch nicht kennen.
Ja, super gerne. Also tatsächlich war ich schon immer sehr tierlieb. Das ist sowas, was mir von klein auf mitgegeben wurde. Also meine Mama erzählt immer und immer wieder die Geschichten, wie sie abends Käfer bei mir im Bett hatte, die ich mitgeholt habe. Meine Lieblingskäfer waren immer Mistkäfer, ich sind immer Misty. Oder wie ich immer, wenn ich auf dem Heimweg Käfer gefunden habe, die meine Brotdose gesetzt habe, um mein Essen mit denen zu teilen. Dann habe ich meiner Mama die Brotdose in die Küche gestellt und dann war da eine Spinne drin oder ein Käfer oder irgendwas anderes. Und meine Mama hat es gar nicht übrigens mit Käfern und Spinnen. Also ich glaube, die hat ganz lange gedacht, sie hat das falsche Baby mitgenommen. Weil ich auch nicht so ganz in meine Familie von meinen Themenfeldern passt, was mich begeistert. Und ehrlicherweise muss ich sagen, und deswegen finde ich, passt das auch so gut, oder da haben wir so eine große Schnittstelle, ist, dass ich so mit dem Eintreten ins Schulalter ziemlich vergessen habe, nach und nach, wer ich eigentlich bin. Also so bis 6 kann man sich vorstellen, Michi, absolut begeistert, lebensfroh, immer draußen, in der Natur, mit den Tieren, sehr bei sich selbst, sehr willensstark tatsächlich, auch zum Leidwesen meiner Mama hin und wieder. Und mit dem Eintreten in der Schule habe ich irgendwie weniger Raum für die Dinge gehabt, die mir wichtig waren. Und diese Wildheit oder dieser Wildfang, wie man ja auch Mädchen nennt, die nicht so gehorsam sind, in Anführungszeichen, das wurde da weniger und weniger toleriert. Und dann war es tatsächlich so, dass ich über die Schulzeit sehr ruhig wurde, sehr angepasst, dass mir aber auch nicht gut ging. Ich dann auch viel in meiner Jugend mit mentalen Problemen zu tun hatte. Und mit 17 damals wirklich im Bett lag. Ich war so gerade im Abi und ich weiß noch, als ich klein war und 5, 6, oder stand ich mal bei meiner Mama in der Küche und habe gesagt, wenn ich 18 bin, dann reise ich alleine nach Afrika. Und ich wollte früher ja immer Steve Irwin heiraten, zumindest bei den Treffen. Das ist so ein Naturschützer aus Australien gewesen, der die gefährlichsten Tiere der Welt dokumentarisch begleitet hat. Und das war mein ganz großes Idol. Und dann saß ich da 17 Jahre in meinem Bett, dachte mir nur so, keine Ahnung, was mit meinem Leben anfangen soll. Und habe, warum auch immer, mir nochmal eine Folge von seiner Serie angeschaut, also von seiner Dokumentation. Und habe da so gesessen und dann habe ich wirklich so geweint, weil ich so dachte, hey, wo ist denn diese Lebensfreude denn? Wo ist diese Lebensenergie? Und ist das total normal, dass man all das verliert, wenn man erwachsen wird? Gibt es nicht auch eine Art und Weise, auch wenn man erwachsen ist, noch begeistert und verspielt und fröhlich und aufgedreht zu sein? Und daraus ist eigentlich nur so diese Idee entstanden, weißt du was, du hast es gesagt, wenn du 18 bist, machst du diese Reise. Und ich hatte tatsächlich so seit meinem 13. Lebensjahr mal jeden Sommer in den Ferien gearbeitet, damit ich ein Auto haben kann, wenn ich 18 bin, weil die beschauliche Eifel hat auch beschaulich wenig öffentliche Verkehrsmittel. Das heißt, wenn man von A nach B kommen möchte, braucht man ein Auto. Und dann saß ich aber da und dachte, kacke Auto oder Abenteuer, Auto oder Abenteuer, Auto oder Abenteuer, das Geld reicht nur für eins. Und so habe ich mich tatsächlich entschieden, an dieses Abenteuer zu starten. Eigentlich nur 6 Wochen in Südafrika als Freiwilligenhelferin. Und ich wollte zuerst mit verschiedensten Tieren arbeiten. Also ich war in Projekten mit Löwen, auch mit Elefanten und bin tatsächlich nur durch Zufall zu den Affen gekommen und habe da meine ganz, ganz große Leidenschaft entdeckt, weil mich diese Tiere auf eine ganz andere Art und Weise berührt haben. Ich weiß, dass Löwen und Elefanten wahnsinnig anmutige Tiere sind. Und Primaten, Affen sind uns so ähnliche Tiere. Da hat man sehr starke Charaktere. Da ist es wie eine Schulklasse eigentlich, die man auf und großzieht. Und auch so diese Nähe, mit einem Tier lachen zu können, von einem Tier was zugeworfen zu bekommen, dann die Hand gegriffen wird, Umarmungen. Das ist halt alles, was wir nicht kennen. Das hat mich so sehr berührt, dass das irgendwie, ja, das war so ein ganz prägender Moment, wo ich so wusste, okay, ich glaube, es wird wenig in meinem Leben geben, was mich nochmal so tief in meinem Herzen und in meinem Kern trifft, wie die Begegnung mit den Affen. Und das war tatsächlich der Anfang.
Ja, danke, dass du uns da so mitnimmst. Ich habe eben auch Gänsehaut bekommen, als du diesen Moment beschrieben hast, wo du da so im Bett gelegen hast und gedacht hast, gibt es, also ist das jetzt vorbei, diese Freude, dieses Herzaufgehen, bedeutet das irgendwie erwachsen werden, ne? Und ich musste so an all die jungen Menschen denken auch, die ja vielleicht gerade nach dem Abi dastehen und sagen, was soll ich mit meinem Leben, mit meinen Potenzialen anfangen, und die nicht wissen, wohin. Und ich habe mir in Vorbereitung dieses Interviews einige Interviews mit dir auch angeschaut und auch deine Erzählung von diesem Moment mit Barney, mit dem Affen, der so dein Leben verändert hat und der dich auch so stark in deinem Herzen berührt hat. Und dass einer der Learnings oder deiner wichtigsten Learnings war, folge deinem Herzen. Was würdest du jungen Menschen sagen? Also wäre das der Satz, folge deinem Herzen, wenn du jetzt zu jungen Menschen sprechen könntest, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, die sich fragen, wo soll ich hin, wo soll ich anfangen? Was würdest du denen sagen?
Ja, also einmal kurz für alle vorweg, die sich fragen, wer Barney ist, weil ganz oft wird dann irgendwie gedacht, Barney wäre ein Typ. Also ein kleiner Affe. Barney war tatsächlich der Affe, der mein Herz am meisten berührt hat, weil ich in dieser Auffangstation die Möglichkeit hatte, Ziehmama eines Affenbabys zu werden und diesen Affen von der Aufzucht bis in die Freiheit zu begleiten. Und das Schöne bei Affen ist, dass sie sich die Ziehmama selbst aussuchen. Also man kann nicht, wenn ein Babyaffe kommt, sagen, der oder der kümmert sich um das Tier, sondern das Tier sucht sich die Person aus, die matcht. Und das war halt in meinem Fall Barney. Und Barney hat sehr viel von mir wiedergespiegelt. Also auch, muss halt sagen, es war ein sehr, zur damaligen Zeit sehr trauriges kleines Babyäffchen. Also auch viel von seiner Freude verloren, hat überhaupt nicht mehr am Spiel mit anderen Affenkindern teilgenommen, war sehr traurig, hatte so seine komplette Lebensfreude und das Vertrauen halt nicht mehr, weil er seine Mama sehr früh verloren hatte, dann sehr unterernährt war, so einen richtig schwierigen Start ins Leben. Und meine Aufgabe hatte dann darin bestanden, in dem Fall Barney zurückzuerinnern, dass er ein Wildtier ist. Also Lebensfreude zurückzubringen, Klettern beizubringen, die ersten Worte, ihn in seine Truppe zu integrieren, bis hin der Weg in die Freiheit. Und ich glaube, den Weg machen wir Menschen ja auch alle. Und diese Erkenntnis, das ist das, was ich dann auch mitgenommen habe, dieser Moment, folge deinem Herzen. Denn ich glaube, dadurch, dass wir in der Gesellschaft sehr auf Sicherheit und Kontrolle geprägt sind, wollen wir immer wissen, wo der Weg hingeht. Und wir wollen immer wissen, wie der Weg genau aussieht. Und diese Kontrolle hält uns davon ab, so unserer Intuition und diesem tiefen Wissen, was wir in uns haben, wirklich zu vertrauen und damit zu gehen. Und deswegen würde ich ganz vielen jungen Menschen wirklich tatsächlich sagen, folge deinem Herzen und vor allem lebe im Moment. Weil die meisten fragen dann immer, ja gut, und was ist, wenn ich meinem Herzen folge, wo stehe ich in 5 Jahren, wo stehe ich in 10 Jahren, wo stehe ich in 20 Jahren, was verdiene ich dann, mit wem bin ich zusammen, wo lebe ich? Und ich kann es dir nicht sagen, ich kann dir aber sagen, dass du ein Leben leben wirst, was zu dir passt. Und ich glaube, das ist am Ende sehr viel mehr wert, als zu wissen, wie groß ist dein Haus, was für ein Auto fährst du und wie viele Kinder wirst du vielleicht in Anführungszeichen haben, ist dieses Wissen, ich führe ein Leben, was mir entspricht. Und das ist im Endeffekt auch das, was bei den meisten Menschen für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit sorgt. Es ist Werte, die Zufriedenheit oder Unzufriedenheit fördern, ist ja nicht viel Geld, ein Auto oder die Größe des Hauses, sondern es ist ja tatsächlich dieses, führe ich etwas Sinnstiftendes, also mache ich etwas, dem ich Sinn gebe, entspricht es meinen eigenen Werten, fühle ich mich selbstbestimmt. Und das ist der Weg, den dein Herz dir weisen kann. Der ist definitiv anders, als du dir das heute vorstellst. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass wir junge Menschen dazu ermutigen, auf sich selbst zu vertrauen, um ihren eigenen Weg zu finden.
Ja, und da bist du ein wundervolles Vorbild, finde ich. Und deine Geschichte, ein ganz ungewöhnlicher Weg. Dieser Podcast heißt ja Remember Who You Are. Also erinnere dich daran, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Und ich glaube auch, das ist einer der Gründe, warum wir hier sind, uns daran zu erinnern, an unsere Aufgabe zu erinnern. Seit wann wusstest du oder erinnerst du dich noch an den Moment, wo du wusstest, ja, mich für Tierschutz einzusetzen, das sogar, also sogar Primatologie, also sprich, mich mit Affen mit auseinanderzusetzen, das ist Teil im Yoga, sagen wir, meines Dharmas, meiner Berufung oder meines Sinns. Wann wusstest du das?
Erst nachdem ich 100 andere Dinge probiert hatte, die sich nicht so gut angefühlt haben, denn es ist jetzt nicht so, dass ich mit 18, ich hatte diesen unfassbar prägenden Moment mit Barney, aber es ist nicht so, dass ich dann dachte, gut, ich bin jetzt super mutig und folge für immer meinem Herzen. Also ich habe wirklich das vor Ort gemacht mit Barney, mit den Tieren, bin ja auch länger geblieben und immer wieder nach Südafrika gereist, um ihn unterstützen zu können. Aber dieser Moment zu sagen, ich versuche, dass das meine Berufung wird, dass das mein Job wird, ich gehe auch im Studium oder in meiner Ausbildung in diese Richtung, das hat tatsächlich 4-5 Jahre gebraucht. Also ich habe wirklich lange gedacht, vielleicht gibt es ja so einen sicheren Weg, wo ich meine Passion Teilzeit-Hobby-mäßig leben kann. Und habe ganz lange nach so einem faulen Kompromiss an dem gesucht. Und der faule Kompromiss war dann erstmal, dass ich gejobbt habe. Also ich habe dann ganz viele Jobs gemacht. Ich habe ein Jahr bei der Post gearbeitet. Also an alle Postboten, wirklich, seid nett zu euren Postboten. Das ist so ein anstrengender Job. Wirklich, I feel it. Ich habe an ganz, ganz vielen Dingen gearbeitet, um halt immer wieder die Möglichkeit haben, zurückreisen zu können, mir das nochmal leisten zu können, nach Südafrika zu fliegen, in den Projekten mitzuwirken, Barney wiederzusehen. Aber auch, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wo ich hin will. Weil der Moment, diese tiefe Begeisterung gefunden zu haben für das, was ich wirklich wollte, hat mich eigentlich mit in die tiefste Sinnkrise gestürzt, weil ich das Gefühl hatte, dass das unerreichbar ist. Also ich dachte einfach, jetzt ist mein allergrößter Herzenswunsch, mit Affen zu arbeiten, und ich wurde in Deutschland geboren und ich habe keine reichen Eltern und meine Eltern finden das auch nicht gut und das ist alles nicht möglich. Und deswegen habe ich eben lange versucht, diesen Mittelweg zu gehen und dann angefangen, Lehramt zu studieren. Also ich habe dann gesagt, okay, was macht mir auch Spaß, und ich arbeite schon gerne mit Kindern, aber es war jetzt nicht meine tiefste Berufung. Der zweite Grund war, meine Eltern wollten, dass ich immer Beamtin werde, dass es schön sicher ist. Da dachte ich, gut, damit sind die einverstanden, da habe ich ausreichend Ferien und ich kann es mir zumindest vorstellen. Es ist jetzt kein Job, wo ich mich komplett hinquälen muss. Und so habe ich tatsächlich angefangen, Lehramt zu studieren. 4 Semester, beziehungsweise mein Bachelor in Philosophie war ja auch auf Lehramt, also Philosophie und Englisch auf Lehramt in Rheinland-Pfalz. Und im 4. Semester ist innerhalb von 3 Wochen ganz viel passiert. Ich weiß noch, ich war sowieso super unhappy, weil ich durch diese vielen Prüfungen nicht immer so die Möglichkeit hatte, so lange nach Südafrika zu reisen, wie ich das eigentlich wollte. Und war dann relativ frustriert. Und ich weiß noch, dass ich damals aber einen Job hatte, einen Nebenjob neben dem Studium, da habe ich Teilzeit gearbeitet, der mir zumindest ermöglicht hat, diese Reisen dann machen zu können, dass ich nicht einmal lange, sondern zweimal kurz fliege. Und dann wurde ich von heute auf morgen aber tatsächlich gekündigt. Also dieser gut bezahlte Nebenjob neben dem Studium, der mir so 2 Reisen im Jahr ermöglicht hat, war irgendwie weg. Und dann war natürlich die Angst, kommt so ein Job irgendwie wieder? Der war halt super flexibel. Ich hatte einen tollen Arbeitgeber auch. Und sie hat einfach anders aufgestellt. Und dann war mein Job weg. Und dann weiß ich noch, ich kam der gleichen Woche nach Hause und mein Papa ist sehr schwer an Krebs erkrankt. Und ich saß da einfach nur so und dachte, oh Gott, alles bricht zusammen. Und in der gleichen Woche sind mein Mann und ich nach Paris gefahren übers Wochenende. Und ich habe bis dato jeden Sonntag mit meinem Opa Eis gegessen. Also mein Opa und ich hatten sonntags immer Eis-Date. Und ich hatte aber diesen Kurztrip kurz vor meinem Geburtstag. Wir sind nach Paris. Ich war an diesem Sonntag nicht mit ihm Eis essen. Als ich montags wiederkam, hat sich sein Gesundheitszustand über das Wochenende so verschlechtert, dass er nicht mehr wusste, wer ich bin. Und ein paar Tage später verschwunden ist. Und ich saß einfach nur da und dachte, wie kann innerhalb von 5, 6, 7 Tagen so viel in meinem Leben zusammenbrechen. Ich habe dann tatsächlich auch eine Klausur, einfach bin ich nicht mehr hingegangen. Ich weiß noch, ich sollte morgens aufstehen. Ich habe im Bett gelegen, ich habe nur noch geweint. Ich bin nicht mal mehr aufgestanden, zur Klausur gegangen, und habe mich wirklich gefragt, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit mir irgendwas aufgebaut, um irgendwie so Sicherheit und Freiheit zu leben, um diese Sicherheit hier zu haben, dass alles gut ist, dass ich mir dann 2-mal im Jahr die Freiheit nehmen kann, verrückt zu sein und das mit den Affen zu machen. Und was ist Sicherheit wirklich? Und in dem Moment wurde mir halt bewusst, dass Sicherheit nichts im Außen ist, sondern dass Sicherheit etwas ist, was wir in uns spüren. Und in dem Moment wurde mir dann aber auch bewusst, wie unsicher ich in mir selbst war, wie sehr ich so Sicherheit im Außen gebraucht habe, weil ich mir selbst nicht vertraut habe, weil ich selbst in mir sehr viel Unsicherheit gespürt habe, insbesondere in Bezug auf meine Träume. Und das war der Moment, und das war das Positive im Philosophiestudium, wo ich angefangen habe, wirklich die Vorlesung, die ich besuchen konnte, anders mehr anzuhören, wo ich mich gefragt habe, was bedeutet das heute auch in der Moderne, weil in der Philosophie geht es ja viel darum, was bedeutet es, ein glückliches, gelingendes Leben zu führen, je nachdem, welche Vorlesungen man wählt. Und dann dachte ich so, okay, ich gebe mir jetzt eine Chance, eine einzige Chance. Das war im Sommer 19, habe ich so angefangen und dann so 2020 rein. Ich gebe mir jetzt eine Chance. Ich versuche das jetzt, irgendwas aufzubauen. Und dann habe ich ein Instagram-Profil angelegt und einen Podcast gestartet und einfach meine Geschichte aufgeschrieben. Und ab da ging viel richtig und viel falsch. Also ich bin hier Anfang 2020 für Prüfungsreisen nach Südafrika geflogen. Dann kam Corona. Ich konnte ein Jahr lang eigentlich nicht starten, womit ich starten wollte, aber ich habe nicht mehr aufgegeben. Und das ist das, wie es halt tatsächlich gekommen ist. Also der Punkt, wo ich wirklich wusste, um die Frage zu beantworten, das ist meine Berufung, das ist meine Leidenschaft, war der Moment, als ich gemerkt habe, dass Kompromisse nicht funktionieren und dass Kompromisse zu einer ganz großen Unsicherheit zu mir führen, weil ich mir selbst ja die ganze Zeit untreu bin. Und das kann man echt wie mit einer Beziehung vergleichen. Jemand, der einem halt nur 10 von 12 Monaten im Jahr fremd geht, ist halt auch nicht der ideale Partner. Und wenn du dir 10 von 12 Monaten im Jahr fremd gehen musst, um dir dann zu erlauben, 2 Monate lang du selbst zu sein, dann kannst du dir vorstellen, wie deine Beziehung zu dir selbst am Ende aussieht.
Ja, super wichtige Botschaft. Vor allem auch, finde ich, der Teil, dass du gesagt hast, ich habe auch ganz viel ausprobiert, weil ich glaube, es gibt ja in dieser perfektionsstrebenden Welt da draußen, vor allem medialen Welt, immer noch so die Idee, ich muss meinen Weg wissen und dann muss ich den Weg gehen und darf auch keine Fehler machen und darf auch nichts abbrechen. Und ich finde das eine so wichtige Botschaft auch zu sagen, nein, du darfst Sachen ausprobieren und du darfst Fehler machen.
Ja, total. Und das ist auch nicht damit zu tun, hat es ja häufig, dass wir denken, man muss schnell fertig sein. Mhm. Ich habe ganz lange irgendwie so gedacht, ich bin viel langsamer als alle anderen. Das war immer auch so ein Gedanke. So, ich habe mich dann mit Freunden oder Bekannten verglichen oder Freundinnen, die auch mit mir Abi gemacht haben, dachte, toll, jetzt ist die Anfang 20 und hat schon ihren Bachelor und jetzt hat die schon das und jetzt hat die schon das. Und das Spannende ist, wenn du die Zeit nimmst, erstmal rauszufinden, wer du bist, kannst du auch viel Zeit hinten raus aufholen. Ja? Das ist so, heute bin ich 27 in meiner Promotion, was relativ jung ist, wenn ich mit anderen darüber spreche. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich hänge hinten dran. Aber wirklich, jeder hat seine Zeit, jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat auch seine eigenen Wachstumsperioden. Und ich sage immer, ich war halt so ein bisschen Bambus, ich habe 5 Jahre unter der Erde gewuselt und dann rausgekommen. Und weiß ich nicht, jemand anderes war halt irgendwie eine Eiche oder weiß ich nicht, Gänseblümchen. Da auch wirklich anzuerkennen, jeder hat eine andere Art zu wachsen, jeder hat seinen ganz anderen Weg oder eigenen Weg und raus aus diesem Vergleichen zu kommen, weil ich glaube, das ist eigentlich das, was das am allermeisten behindert. Wir kriegen so einen Impuls von innen, das will ich machen, und anstatt erstmal bei diesem Impuls zu bleiben und da reinzufühlen und diesen Impuls größer werden zu lassen, fangen wir an, gehen auf unser Handy, gucken, googeln irgendwelche Sachen und beginnen uns zu vergleichen, beginnen direkt den Kopf einzuschalten. Aber im Endeffekt, und das sehen wir auch bei den Tieren, es ist die Intuition, die dich leitet. Die Intuition kennt deinen Weg und deswegen lerne Step für Step darauf zu vertrauen.
Ja, sehr schön. Du arbeitest ja auch als Coachin und unterstützt Menschen dabei, sich selbst besser kennenzulernen, ihren Platz in der Welt zu finden, ihren Träumen zu folgen. Wie ist diese Verbindung entstanden zwischen Tierschutz, persönlicher Weiterentwicklung, Spiritualität?
Ja, also tatsächlich 2020. Also ich habe mich von 2019 bis 2020 so sehr intensiv an meinem Studium auf einmal angefangen, andere Seminare und Vorlesungen zu wählen, hatte auch einen ganz tollen wirklich so modernen Dozenten. Also wir haben dann wirklich über Selbstwert gesprochen, Philosophiestudium. Wir haben über moderne Themen wie Abtreibung. Wir haben über Sterbehilfe gesprochen. Also sehr viel, aber auch was sind Theorien der menschlichen Natur und was haben Menschen in verschiedenen Perioden angestrebt, von denen sie dachten, dass das Glück oder dass das Sicherheit ist. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass das, wonach wir heute leben, einfach nur ein aktuelles Konstrukt ist. Es ist nichts weiter als ein aktuelles Konstrukt. Und wäre ich 5000 Jahre vorher geboren worden, hätte ich nach was anderem gestrebt und hätte an was anderes geglaubt. Und wenn ich in 300 Jahren geboren werde, werde ich wieder nach was anderem streben und an was anderes glauben. Oder ich würde mich heute entscheiden, nach dem zu streben und an das zu glauben, was mir entspricht. Und das war einmal wirklich das Studium, wirklich mit dem großen Glück, dass ich ganz tolle oder einen wirklich sehr tollen, sehr jungen, modernen Dozenten hatte. Und so kam das, dass ich irgendwie erstmal in die Persönlichkeitsentwicklungsszene gefunden habe. Ich habe dann so überlegt, als haben wir heute über Selbstwert gesprochen, gibt es da irgendwelche Bücher dazu? Und so kam ich dann zum Podcast und dachte, ach cool, da sprechen ja Leute auch drüber. Die nennen das halt Coaching und nicht Philosophie, aber ist ja erstmal egal, wie sie es benennen, weil wir wissen ja eh, Konstrukte sind Konstrukte. Hauptsache, mich spricht es an. Und so habe ich mich wirklich mehr und mehr vor allem intensiv mit mir befasst, sowohl mit modernen Ansätzen als auch wirklich mit sehr antiken oder auch eher entstandenen Ansätzen. Und das war der Punkt. Und mit der Auswilderung von Barney 2020 dann habe ich mich so gefragt, was hat es eigentlich mit mir gemacht? Welcher Mensch bin ich in den letzten 5 Jahren geworden? Und mir ist so diese Parallele aufgefallen zwischen Barney-Ausbildern von, weiß überhaupt nicht, wer er ist, hat total vergessen, dass er ein Affe ist, traut sich nicht mal auf den Baum zu klettern, hat panische Angst vor Wasser, verweigert auch das Essen, ist wirklich so ein in sich kleines, depressives Babyäffchen hinzu, der traut sich, frei zu sein, losgelöst von Menschen, von mir, ist eigenverantwortlich, geht los, überlebt in der Wildnis, was ist da passiert? Und dann auch von Michi, keine Ahnung, wer sie ist. Ich habe ja gesagt, ich hatte damals viele mentale Probleme, durch wirklich so dieses, oh Gott, schaffe ich das alles wirklich hin zu 2020? Obwohl sich nichts im Außen verändert hatte, ich hatte ja noch keine äußeren Erfolge hin zu dieser Person. Ich vertraue darauf, ich mache das jetzt und ich gehe meinen eigenen Weg. Und das war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, was hat mir geholfen, mich auszubilden? Was hat mir geholfen, in dem Sinne wieder herauszufinden, wer ich eigentlich bin und mir dann zu erlauben, dieser Mensch in diesem Leben zu sein, diese Freiheit zu leben? Und das war eigentlich das, wieso es begonnen hat. Und dann bin ich aber nur auf Instagram Live am Anfang gegangen und dachte, ja gut, wenn ich die Vorlesungen in der Uni so geil habe, vielleicht findet ja auch jemand spannend, was ich mache. Und dann war ich über ein Jahr immer jeden Dienstag auf Insta Live und habe gesagt, hi, hier ist Michi Talk über Affen, Auswilderung und was du vielleicht lernen kannst. Klick dich gerne rein, wenn es dir gefällt. Und es ist halt immer weiter gewachsen. Und ich habe in der Zeit dann auch verschiedene Aus- und Weiterbildungen gemacht, sowohl halt, sag ich mal, eher im Bereich Coaching als auch Psychologie. Und dachte dann irgendwann, okay, versuch doch jetzt einfach mal einen Kurs zu machen. Und so kam das. Also alles ist bei mir meistens ein Impuls und ich versuche das. Und dadurch, dass es irgendwie sehr aus der Freude entsteht, funktioniert es meistens auch. Und das ist so der Gedanke eigentlich meiner Arbeit, dass ich mir einfach wünsche, dass Menschen sich wieder auswildern, um ein artgerechtes Leben zu führen. Weil immer dann, wenn Tiere nicht artgerecht leben, geht es ihnen nicht gut. Und immer dann, wenn wir Menschen nicht artgerecht leben, nicht unserer Art, nicht unserem Seins- und Wesenskern entsprechend, dann geht es uns auch nicht gut. Und das ist, was ich mir eigentlich mehr für uns wünsche.
Kannst du nochmal darauf eingehen, was dieser Begriff Auswildern wirklich für dich bedeutet, weil es ja erstmal, sag ich mal, ein Begriff ist. Und auch, was bedeutet das, artgerecht zu leben? Also, weil, ja, wie du es so schön auch sagst in einem deiner Programme, dass jedes Wesen auf diesem Planeten einen Platz hat. Also, was bedeutet das konkret für dich?
Ja. Auswildern ist im Prinzip für mich der Prozess, wieder in die eigene Wildheit zu finden. Und um das mit einem Bild zu zeigen, wenn wir die Jungtiere bekommen, sind ja meistens vom illegalen Handel, aus Autounfällen, aus Beschlagnahmungen. Das heißt, wir bekommen Babyaffen, die aus der Wildnis geraubt wurden, warum auch immer. Und dann sind sie erstmal vorübergehend in Gefangenschaft. Sie wissen halt überhaupt nicht mehr, wer bin ich, wo gehöre ich überhaupt hin, weil sie so früh auch geprägt wurden. Und ich glaube, das geht uns Menschen nicht anders. Wir werden auch sehr früh in unserem Leben auf eine gewisse Art und Weise erzogen und geprägt und vergessen dann eigentlich, mit welchem Wesens und mit welchem Seinskern, mit welchen Eigenschaften wir hier auf die Welt kommen, weil Individualität wird halt einfach nicht so gefördert. Anpassung wird gefördert, Gehorsam wird gefördert. Eigensinn ist ja für viele kein positives Wort, aber es bedeutet ja nichts anderes, als nach dem eigenen Sinn zu leben. Es bedeutet nichts anderes, auch nach dem eigenen Sinn zu leben. Und das bedeutet für mich Auswilderung. Eigentlich Schritt für Schritt herauszufinden, wo stehe ich heute? Was hat dazu geführt, dass ich mich als Mensch verloren habe? Wer bin ich wirklich? Und wie kann ich ein Leben erschaffen, was zu meinem wahren Ich in Anführungszeichen passt? Für die Affen heißt das zurück in die Freiheit, zurück wirklich in Reservate, auch wo wir sie auswildern können, in Nationalparks oder wirklich freilaufende Gebiete. Was bedeutet das für dich? Und deswegen gibt es darauf keine Antwort, weil das führt darauf zurück, jeder ist eine andere Art. Artgerecht zu leben bedeutet dann, wenn man ausgewildert ist, sich wirklich zu fragen, was entspricht mir? Und da sage ich immer so, ganz liebevoll gesagt, es gibt Pflanzen, die blühen in urbanen Regionen, in städtischen Regionen auf, es gibt Pflanzen, die blühen unter Wasser auf, es gibt Pflanzen, die blühen in der Sahara und es gibt Pflanzen, die blühen im Schatten, manche in Sonne, manche woanders. Es ist super wichtig, dass du anfängst, dich zu sehen und dich zu fragen, wer bin ich, und deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, anstatt immer wieder 3 Schritte nachzugehen. Wir sehen so oft auch auf Social Media diese 3 Schritte und dann bist du frei, dann bist du erfolgreich, dann bist du glücklich. Und ich glaube, dass das einfach super fatal ist, weil im Endeffekt weißt du ja nicht, ist es ein Schattengewächs, was mir das gerade sagt, 3 Schritte um erfolgreich zu werden. Dann kommst du so dahin, setzt dich da so 3 Schritte lang in den Schatten und blühst überhaupt nicht aus, weil du vielleicht eine Unterwasserpflanze bist. Oder ist es einfach so, dass du die Dinge nachmachst? Und deswegen bedeutet für mich, artgerecht zu leben, wenn man sich dann ausgebildet hat, viel mehr sich zu fragen, nicht mehr, was brauche ich im Außen, sondern wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, was entspricht mir und meiner Art, und sich auch trauen, andersartig, eigenartig zu sein, weil Monokulturen sind das Ungesündeste, was wir leben können. Monokulturen sind in den Biomen, auch wenn wir in der Agrarwirtschaft sind, Felder, die sehr schnell sehr unfruchtbar werden. Und das sehen wir ja auch in der Gesellschaft. Da, wo alle gleich sind, da entsteht nichts Neues. Erst da, wo ganz viele Menschen mit ganz vielen Stärken, mit ihrer eigenen Art zusammenkommen, da entsteht Wachstum, da entsteht Potenzial. Da können wir wirklich langfristig und nachhaltig etwas rausziehen. Dementsprechend Ausbildung, der Prozess, zu dir selbst zurückzufinden, dich zu fragen, wer bin ich eigentlich, wie in deinem Podcast, Remember Who You Are. Und dann auch wirklich dieses, oder kennst du die König der Löwen-Szene dazu? Können wir gleich fragen, weil die finde ich so spannend auch. Und dann artgerecht sich zu fragen, was sind meine Bedürfnisse? Was tut mir gut? Wie blühe ich auf? Was bedeutet Erfolg für mich? Und das sind Fragen, die man sich stellt und mit denen man sich befasst und wo man eine Intuition für entwickelt. Aber leider kein 5-Schritte-Plan, denn den gibt's nicht, und es ist not the easy way, den gibt es leider einfach nicht.
Du hast ja vorhin erzählt, dass ihr gerade auch eine Farm in Südafrika aufbaut. Und würdest du, weil du hast ja deinen Lebensraum auch gefunden, du pendelst zwischen Deutschland und Südafrika, fühlst dich da vielleicht auch sehr zu Hause, würdest du auch sagen, in diesem Ausbildungsprozess ist es auch wichtig zu hinterfragen, bin ich überhaupt in dem richtigen Land?
Am besten hinterfragst du einfach mal alles. Am besten hinterfragst du alles. Angefangen von Job zu Wohnraum zu wie will ich leben. Also bei uns in der Eifel ist es eigentlich auch gang und gäbe, ein Haus zu bauen. Und für mich war von vornherein ganz klar, ich will gar kein Haus. Ich bin ja so viel unterwegs. Ich will eine schöne, übersichtliche Wohnung, wo ich Platz für ein Büro habe. Aber, weiß ich nicht, ein 200 Quadratmeter Haus mit 1000 Quadratmeter Garten wäre gar nicht meins. Hinterfrag einfach erstmal alles, weil wie kannst du dir sicher sein, dass das wirklich dir entsprochen hat, wenn du vergessen hast, wer du bist? Also es ist natürlich schwierig, das zu wissen, und deswegen würde ich alle Lebensbereiche durchgehen. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen alle Lebensbereiche ändern musst. Das ist mir ganz wichtig, sondern dass du wirklich nach und nach anfängst, dich zu fragen, okay, wie möchte ich leben?
Wie möchte ich arbeiten? Womit möchte ich mein Geld verdienen? Was ist für mich Sinn? Wie möchte ich Beziehungen führen? Welche Freundschaften möchte ich führen? Wie möchte ich vielleicht die Beziehung zu meiner Familie führen oder auch nicht weiterführen? Und das ist ein Prozess, der sich daraus dann aber auch entwickelt, dass du weißt, wer du bist. Also wenn wir es im Kern sehen, sich auszubilden, heißt erstmal zu sehen, wer bin ich? Und das dann in artgerechte Lebensbereiche zu übertragen. Und für mich war das und ist das nach wie vor ein Prozess. Das hat bei mir halt vor allem im Beruf angefangen. Das heißt, dass ich erstmal auf der beruflichen Ebene, weil die so viel Platz eingenommen hat, gesagt habe, okay, das ist, was ich mir beruflich wünsche. Ich möchte irgendwas für die Affen irgendwie losgehen. Keine Ahnung, wie das Ganze am Ende aussehen soll. Ich mache jetzt mal einfach, was mir Spaß macht und gucke, ob irgendjemand auch Freude daran hat. Und dann ist es aber auch bei mir wirklich in die anderen Bereiche gegangen, Beziehung. Wie möchte ich Beziehung führen? Was ist mir da wichtig? Wie möchte ich zusammenleben? Dann habe ich ganz lange erstmal den Bereich Freundschaft bei mir komplett abgeholzt, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich mich auch sehr angepasst habe an Freundeskreisen und mir einen komplett neuen Freundeskreis aufgebaut. Das hat zwar gedauert, auf jeden Fall, aber so ist nach und nach jeder Lebensbereich, auch Wohnraum, das wir jetzt zwischen den Welten leben, entstanden und meiner Art entsprechend. Und deswegen guck dir die Lebensbereiche an, hinterfrag einmal alles und habe die Geduld, dass Veränderung ein Prozess ist. Du musst nicht heute auf morgen alles ändern, sondern darfst dann mit einer Sache anfangen. Ich bin da immer so ein Freund von der 80-20-Regel. Es gibt meistens ein oder zwei Lebensbereiche, die den größten Einfluss haben. Fang bei denen an und passe die restlichen nach und nach an. Und bei mir waren diese beiden Lebensbereiche eben Beruf und Beziehung. Das heißt, mich einmal nochmal zu fragen, was und wie möchte ich arbeiten und auch vor allem in meiner Partnerschaft auszusprechen, wer ich bin und zu gucken, krass, geht die Person auch noch mit, wenn die weiß, wie bescheuert ich eigentlich wirklich bin. Und da, long story short, ja, geht sie. Und meistens verliebt man sich dann sogar noch tiefer ineinander.
Lass so ein bisschen über deine Liebe zu Primaten sprechen, zu Affen sprechen. Du bist ja immer noch unglaublich jung, obwohl du ja vorhin mir verraten hast, dass du dich schon als fühlst mit 27. Da kann ich nur schmunzeln. Wenn ich jetzt sagen darf, du bist unheimlich klar, reif für dein junges Alter. Wirklich wahnsinnig bewundernswert, dein Weg, wie ich finde. Und du hast ja auch sehr früh angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten, nämlich mit 18. Was ich weiß über ehrenamtliche Arbeit, vor allem auch Tierschutz, es ist unheimlich tough. Also man braucht, glaube ich, eine sehr down-to-earth Persönlichkeit und auch diese Fähigkeit, mit Leid umzugehen, also mit Tieren, die leiden, die verletzt sind. Was inspiriert dich so? Was treibt dich so an, mit deinem Lebenstraum Tiere und vor allem Primaten zu schützen?
Ja, also es ist auf jeden Fall für alle, die im Tierschutz arbeiten wollen, ein Bereich, wo man sich bestenfalls vorab schon mal damit befasst, was sind Emotionen und die nicht unterdrückt. Und ich muss sagen, von klein auf habe ich immer sehr viel geschrieben. Das heißt, irgendwie habe ich immer alles in Büchern, in Geschichten, in Briefen, in Dingen verarbeitet. Und ich habe das unbewusst gemacht. Also es ist gar nicht, dass ich so dachte, okay, ich setze mich jetzt mal hin und verarbeite meine Emotionen in dem, was ich schreibe. Das war so ein ganz intuitiver Prozess. Und neben dem Schreiben, was mir halt hilft, die Emotionen zu verarbeiten, ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, was mir halt Hoffnung schenkt, auch weiterzumachen, egal was man sieht. Aktionismus, also aktiv zu werden. Ich glaube, ganz viele Menschen sitzen zu Hause auf dem Sofa und sagen, ich finde es so schlimm, was passiert. Ich will, dass es anders ist, egal ob mit Menschen oder Tieren. Und dann sitzen sie 3 Tage später immer noch auf dem Sofa, gucken wieder die Nachrichten und sagen, es ist schlimm, was passiert. Ich wünschte, es würde sich was verändern. Und der größte Hebel für mich tatsächlich, mit dem Leid besser klarzukommen, ist Teil der Veränderung zu werden. Also wirklich aktiv zu sagen, ich kann nicht die ganze Welt retten und ich kann nicht alle Affen retten. Ich kann eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Aber dieser Tropfen zu sein und den immer mehr zu vergrößern, auch den Impact, den ich habe, das gibt mir Mut. Das gibt mir Hoffnung, das treibt mich an. Und ich muss sagen, ich bin eher so von der Persönlichkeit wirklich so dieses, okay, dream big, wir setzen das jetzt um, wir machen das. Mir fehlt tatsächlich manchmal eher diese Bodenständigkeit und down to earth, weil man ja dann auch wirklich viel verändern und bewegen will. Und da ist mein Partner aber für mich mit der perfekte Ausgleich, der auch sagt, okay, Ruhe, Stopp, innehalten, auftanken. Und da ergänzen wir uns ganz gut. Aber was mir am allermeisten hilft und mich am allermeisten motiviert, ist etwas zu verändern, Teil der Veränderung zu sein und jeden Step anzuerkennen, weil im Endeffekt ist ja jedes Leben, was wir retten, ein Leben. Also jedes Leben, was wir retten, ist ein Leben. Und immer wenn ich so ein bisschen ins Hadern komme mit dem Gefühl, wir machen noch nicht genug, es geht nicht schnell genug, dann erinnere ich mich immer daran zurück, wie dankbar wäre ich der Person, die mein Leben rettet. Wie dankbar wäre ich der Person, die vielleicht das Leben meines Partners rettet, meines Patenkindes, meiner Eltern, meiner Schwester. Und dann wird mir auf einmal bewusst, wir haben einen Impact. Und wir haben einen Impact für Einzeltiere, wir haben mittlerweile einen Impact für Gruppen, für Gebiete. Und Step für Step wird der größer. Aber für alle, die da wirklich ja Probleme mit haben, werdet in einem für euch gesunden Maß Teil der Veränderung. Das heißt, kann heißen, dass ihr das beruflich macht. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach sagt, um euch besser abzugrenzen, weiß ich nicht, mache ich das einmal in der Woche oder werde ein Vereinsmitglied oder spende oder mache mal Freiwilligenarbeit. Es gibt ja ganz, ganz viele Wege, aber ich finde, Teil der Veränderung zu sein, bringt immer viel Hoffnung.
Und dein Aktionismus und auch deine Liebe für die Affen hat dich dazu geführt, dass du sogar einen eigenen Tierschutzverein gegründet hast, Affenstark e.V. Magst du uns ein bisschen was über deine Arbeit für den Tier- und Artenschutz erzählen?
Ja, super gerne. Also Affenstark haben wir mit sieben anderen Leuten oder sieben anderen Menschen vor 2,5 Jahren tatsächlich gegründet. Weil ich mich so gefragt habe, wie kann ich Menschen daran teilhaben lassen, neben den Reisen, die wir anbieten, neben irgendwie, weiß ich nicht, der Community, die wir bei dem Podcast aufbauen, wie können wir da wirklich was verändern und bewegen? Und ein Verein ist natürlich eine super Möglichkeit, über eine Community Spenden und Gelder zusammen, um Dinge umzusetzen. Und der Verein hat diese ganz große Vision ganzheitlich, das ist uns einfach super wichtig, Primaten, Tier- und Naturschutz voranzutreiben, also wirklich mehr und mehr Primaten zu retten, ihnen aber auch wirklich sichere Lebensräume zu schaffen und auch wirklich zu schauen, warum sind denn so viele Primaten bedroht? Und da setzen wir eigentlich schon in Deutschland an, also wirklich in Schulen zu gehen und mit Kindern darüber zu sprechen, wo kommen denn so gewisse Sachen her? Warum sind denn Affen so spannend? Was ich an unserem Umweltbildungsprojekt liebe, was wir jetzt ab September starten dürfen, das war nämlich meine Masterarbeit. Also meine Masterarbeit war dieses ganzheitliche Umweltbildungsprojekt in Oxford mit der Uni und den Professoren gemeinsam. Und mir war so wichtig, dass wir Tierschutz für Kinder und für Menschen neu denken, dass es nicht so ist, dass es alles so schlimm und wir müssen was verändern, sondern dass wir Kinder wieder da abholen, wo die meiste Energie ist, und zwar in Spaß, Freude und Begeisterung. Und dass wir halt wirklich fragen, wie können wir in Schulen gehen und dieses Thema, was so schwer ist, leicht machen? Wie können wir Begeisterung schaffen? Wir haben da zum Beispiel im Umweltbildungsprojekt angefangen, einen kleinen Affen zu holen, der die Freundin der Kinder wird, Ella, und die den Kindern so ein bisschen erzählt, aber einfach erstmal nur über sich, wo Kinder so Gemeinsamkeiten feststellen, was habe ich denn mit Affen gemeinsam? Da können sie halt daktyloskopische Spuren sichern, also Fingerabdrücke, und dann sehen, ach krass, mit dem Affen bin ich besonders nah verwandt und mit dem nicht so ganz nah, und wo wohnt der denn? Und jetzt hier erstmal als Teil des Ganzen zu verstehen, Freundschaft aufbauen und dann auch mit Ella drüber zu reden, was belastet dich im Alltag, was belastet mich im Alltag, wann bist du traurig, und dann auch einfach zu verstehen, ach krass, Ella ist manchmal traurig, wenn irgendwie, wenn in ihrem Lebensraum halt ihr Lieblingsbaum abgeholzt wird, was können wir dann irgendwie dafür tun, ach, wir können das machen, und alles hat halt immer aber hinten raus wieder etwas, wo die Kinder Teil der Lösung werden können oder sich auch einfach nur ausprobieren. Also es gibt auch so für den Sportunterricht, wir wollten das fächerübergreifend machen, einfach nur Kletterparcours, da können die Lehrkräfte halt Kletterbeispiele aufbauen, die sind dann Fortbewegung von Affen. Also manche Affen schwinghangeln ja an den Armen, manche Affen gehen auf allen Vieren mit Handflächen, manche mit den Fäusten, und so werden die Kinder wirklich Teil dieser Welt auf einer begeisterten Ebene, und es ist eine ganz gute Balance zwischen Spiel, Spaß und wir wollen wirklich was verändern, weil das ist eigentlich auch immer der Weg, wenn wir uns Studien anschauen. Wir müssen Menschen erstmal für irgendwas begeistern. Wir müssen erstmal die Herzen öffnen. Da muss ja erstmal eine emotionale Basis sein. Und dann kann man mit Menschen darüber sprechen, hey, wenn dir das wichtig ist, was können wir gemeinsam verändern? Aber wenn diese emotionale Basis fehlt, egal ob bei groß oder klein, dann wird es super schwierig, Leute zu motivieren. Das Gleiche machen wir auch vor Ort. Also Kernziel ist tatsächlich Rettung und Rehabilitierung von Tieren, Sicherung von Lebensräumen und dann wirklich Umweltbildungsprojekte in Deutschland, vor allen Dingen in Schulen, in Südafrika selbst, aber mit Gemeinden. Also wie können wir Gemeinden stärken, wie können wir Mädchen dort stärken, wie können wir Bildung stärken, weil Tierschutz ist am Ende auf einer, geht so Hand in Hand mit Sexismus, mit Rassismus, mit Chancenungleichheit, mit Politik, mit Wirtschaft. Und um das vor Ort langfristig und nachhaltig umsetzen zu können, dürfen wir das viel größer denken als nur das Retten und Rehabilitieren von Tieren.
Was denkst du, wie können wir als Gesellschaft und vielleicht jetzt auch als Individuen, die zu Hause auf der Couch sitzen, dazu beitragen, den Schutz von Primaten und von anderen Tierarten zu fördern und unseren Beitrag zu leisten?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste, ich sage immer, ich freue mich super, wenn andere Affen auch geil finden. Und ich glaube, so am allerwichtigsten ist, sich so einmal hinzusetzen, sich zu fragen, welche Tierart finde ich denn richtig geil? Und ich plädiere immer für kleine Tierarten, weil unsere großen Tiere, so schön zeigen halt Elefanten, Wale, also große Tiere, bekommen deutlich mehr Spenden und Aufmerksamkeit als kleine Tiere. Das heißt, wenn jetzt erst ein großes Tier im Kopf kam, überleg vielleicht noch mal, ob du ein kleines Tier findest und schau da einfach, was begeistert mich. Und setz dich dann wirklich in Kontakt mit Vereinen, die genau da ansetzen und bilde dich weiter, weil, und das ist jetzt bei Affen, du kannst im Alltag unfassbar viel machen. Es beginnt bei einem Social Media Konsum. Meine Doktorarbeit ist über Tiermisshandlung von Primaten auf Social Media. Und Social Media ist der Raum, wo Tiere wirklich gezeigt werden, die illegal als Haustier gehalten werden, wo Tiere misshandelt werden, wo Tiere erschreckt werden, wo Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum gestört werden, wo Babyaffen von ihren Mamas geraubt werden und das unendlich viele Likes bekommt, weil jeder findet ja so ein Babyaffen im Babybody süß. Hinterfrag dich bei deinem Social Media Konsum, ist es wirklich richtig, hier einen Babyaffen im Body bei irgendeiner unausgebildeten Person zu sehen? Möchte ich das liken? Möchte ich das teilen? Möchte ich dem Raum schenken? Wenn du Schildkröten magst, ist es richtig, dass Touristen sich auf Schildkröten setzen. Fang wirklich da schon mal an, bewusster zu konsumieren, denn Social Media nutzen wir alle so viel. Das ist einer der größten Probleme und Herausforderungen des modernen Tierschutzes. Und dann einfach auf deinen Konsum achten. Was isst du? Was trinkst du? Wo wird das produziert? Kannst du vielleicht ein bisschen regionaler essen? Vielleicht ein bisschen saisonaler? Kannst du deine Technik recyceln? Das ist so wichtig. Super viele Leute haben alte Handys, weil sie zu Hause liegen. Und die Edelmetalle, die wir davon brauchen, die sind in ganz vielen wichtigen Lebensräumen von Primaten, aber auch anderen Tieren. Das heißt, der Lebensraum wird abgeholzt, um aus dem Boden die Edelmetalle zu holen. Und das Schlimme ist, der wird meistens nicht renaturiert. Das heißt, wir sehen einfach nur, wie die Lebensräume kleiner werden und wir dann brave Flächen haben, wo die Tiere aber erstmal nicht hin zurück können und wo es auch Jahrzehnte dauert, bis der Wald sich so regeneriert hat. Wenn wir aber hier anfangen, wirklich Kreisläufe zu entwickeln, zu recyceln, zwei Handys bei den richtigen Stellen abzugeben, den Müll richtig zu trennen, dann brauchen wir weniger Ressourcen. Und im Endeffekt ist das, das was wir in Europa machen können, auf die Ressourcen achten, die wir haben, mehr recyceln, bewusster einkaufen, bewusster konsumieren und das kann jeder tun und ansonsten, wer was übrig hat, immer gerne spenden. Vereine freuen sich immer über ehrenamtliche Mitglieder. Es gibt oft auch ganz viele Möglichkeiten, ob man irgendwie im Content-Bereich, im Fundraising-Bereich, im Umweltbildungsbereich mitwirkt. Schau da einfach, wie viel Zeit und Kapazität du hast und wo du so sagst, da kann ich so meinen Beitrag für die Welt der Affen oder der Tiere leisten, die dein Herz erobert haben.
Ja, wir werden natürlich auch sehr, sehr gerne deinen Verein hier in die Shownotes packen, so dass ihr euch auch informieren könnt, wie ihr spenden könnt, was ihr spenden könnt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Optionen bei dir auf der Website. Und ja, wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr Lust habt, Michis Projekt zu unterstützen. Und Thema Spenden, finde ich, ist ja auch teilweise ein komplexes Thema, weil man ja häufig auch nicht weiß, kommen die Spendengelder wirklich an? Ist es seriös? Hast du vielleicht auch noch andere Vereine, die du, kannst du mir auch im Nachhinein noch sagen, wo du sagst, hey, da unbedingt unterstützen? Hast du so ein paar Vereine, wo du auch spendest persönlich?
Ja, also ich persönlich bin auf verschiedenen Ebenen Mitglied. Ich frage mich immer in jedem Bereich, was ist mir wichtig? Und es gibt in Deutschland einen Verein, der so ein Herzensprojekt von mir unterstützt. Das ist eine Lämmerrettung. Also das hat gar nichts mit Wildtieren zu tun. Aber es wäre ganz oft so, dass vor Ostern besonders viele Lämmer geboren werden. Weil die natürlich auch Lamm, das ist halt einfach ein traditionelles Ostergericht. Und viele Lämmer, die aber zu klein geboren werden, werden dann halt eben einfach sterben lassen. Also Lämmer, die es halt einfach zu klein sind, von denen man weiß, die schaffen es nicht als Lammplaten oder die schaffen es auch irgendwie nicht als Schaf für die nächste Saison, um dann halt genügend zu gebären. Die werden dann halt einfach nicht weiter betreut. Und ein Projekt, was ich da immer unterstütze, ist von Stark für die Tiere e.V. eine Lämmerrettung. Und da kann man die halt unterstützen, vor allem in den Monaten März, April, Mai, diese Lämmchen zu retten und die aufzuziehen. Und ich weiß selbst, wie aufwendig eine Aufzucht ist. Ich habe ja dann auch manchmal drei Affenbabys und denke mir einfach nur so, ich will nur einmal in Ruhe auf Klo gehen. Ich glaube, so geht es den Leuten von der Lämmerrettung auch. Das ist auch so ein kleiner Verein, wo ich wirklich weiß, da steht ganz, ganz viel Herz dahinter. Und das sind wirklich Menschen, die in ihrer Freizeit 150% geben in den Einzugsgebieten, in denen sie das leisten können, diese kleinen Lämmchen zu retten. Und das ist halt einfach so herzerwärmend, wenn man so sieht, wie die Kleinen anfangen zu laufen und zu springen und das schaffen. Und teilweise haben die wirklich wenige Tage oder Stunden alte Babys, die sie dann halt einfach nachts, tagsüber retten. Und das ist so ein Herzensprojekt, was ich auf jeden Fall immer unterstütze. Dann bin ich in Deutschland aktiv im Amphibienschutz. Amphibien sind ja meistens sowas, wo Leute nicht so gerne für spenden. Es gibt hier bei uns in der Eifel über den NABU eine recht aktive Amphibiengruppe für Kröten und andere Amphibien. Und das unterstütze ich auch super gerne, weil wir können auch hier in Deutschland so unfassbar viel tun. Also es kann ja so viel gemacht werden. Deswegen eigentlich ist immer so die Frage, wofür schlägt dein Herz? Ich mag halt irgendwie noch ziemlich gerne aus meiner Kindheit Kröten und Frösche und dachte so, geil, das würde ich unterstützen. Und Dilemma hat einfach mein Herz erobert, als ich die gesehen habe. Deswegen sind das so zwei Projekte, die ich dauerhaft fördere oder wo ich halt auch einfach Mitglied bin. Ich denke aber, wenn du wirklich was bewegen möchtest, dann informier dich einmal wirklich über Themen und frag dich dann und google dann einfach. Also so mache ich das und ich beobachte Vereine einfach vorher eine Weile. Also ich beobachte erstmal, wie machen die das? Was erzählen die vielleicht? Wo sind die aktiv? Oder schau mir an, wer dafür oder dahinter steht, um dann ein besseres Gefühl zu bekommen. Und das sind eigentlich die Tipps, die ich mitgeben will. Man hat ja meistens auch Jahresberichte, wenn man sich irgendwie in den Newsletter einträgt, wo man nochmal gucken kann, was sind die aktuellen Projekte oder Förderungen. Muss aber auch sagen, viele kleine Vereine, und das merke ich halt auch bei uns selbst, die wären gerne noch sehr viel aktiver, was so eine Pflege angeht. Und es ist halt einfach eine unfassbare Arbeit, einen Verein zu leiten. Also schau da wirklich, was sind deine Herzensprojekte? Schau auch wirklich, wie kannst du das Ganze unterstützen, wie kannst du dich vielleicht erstmal informieren, was die machen, wer dahinter steht. Und dann muss ich auch sagen, es gibt immer schwarze Schafe, aber ein großer Teil der Vereine macht einfach tolle Arbeit und ein großer Teil der Vereine, die super Arbeit machen, leiden halt einfach unter dem einen von 100 Vereinen, der halt einfach echt kacke war. Und im Prinzip ist es meistens besser aufgestellt, als man denkt, gerade bei kleinen Vereinen. Also gerade bei kleinen Vereinen, die von 2, 3 Personen aus tiefstem Herzen geleitet werden.
Wie schaffst du es, auch bei all dem Leid, mit dem man als Tierschützerin konfrontiert wird, du hast gerade so ein paar Beispiele genannt, wie schaffst du es, da dein Herz offen zu halten, also auch dieses Leid auszuhalten? Weil ich glaube, viele Menschen ja sagen so, oh, ich bin zu sensibel dafür, also mich macht das fertig, ne? Und ich muss auch sagen, ich folge auch einigen Tierschutzvereinen und bin dann auch immer so, jeden Tag bei Peter irgendwie zu sehen, welches Tier jetzt schon wieder gequält wird, macht mich auch fix und fertig, ne? Also ich kann mir das auch nur reinziehen, wenn ich mich irgendwie gerade so recht stabil fühle. Wie gehst du damit um?
Ich finde gerade sehr wichtig, was du gesagt hast, weil ich kann mir das auch nicht jeden Tag reinziehen. Ich folge ganz wenigen Tierschutzvereinen, um ehrlich zu sein. Ich weiß, welche Tierschutzvereine ich unterstützen will und ich folge da nicht so viel, weil wenn ich jedes Mal, wenn ich mein Handy öffnen würde, sehe, wie Tiere gequält werden, dann würde ich ja immer wieder mich die ganze Zeit Schmerz, Trauer und Leid auseinandersetzen. Und ich glaube, ganz wichtig ist für sich selbst, sich zu fragen, was ist ein Konsum an Medien, der mir noch gut tut? Und was ist wirklich was, wo ich einfach nur merke, es belastet mich? Es ist natürlich belastend, aber jeder muss dann einen Umgang finden, der zu ihm oder ihr passt. Und wie gesagt, ich habe gewisse Kanäle auch stumm gestellt, wo ich einfach weiß, ich will das nicht jeden Tag in der Story sehen. Ich will nicht all die Bad News jeden Tag sehen, weil das ja auch irgendwann das Bild verzerrt. Das verzerrt einfach das Bild und man muss halt auch einfach sagen, da sind wir jetzt wieder am Thema Reichweite, schlechte Sachen, Themen, die polarisieren, gequälte Videos, die bekommen halt einfach mehr Aufmerksamkeit als happy Kälbchen. Also es ist halt wirklich so, wenn du so ein Foto von einem Kälbchen postest, was halt süß ist, dann hat das eine Reichweite von vielleicht, wenn wir jetzt einen großen Verein haben, 10.000 Likes, aber wenn da ein Beitrag ist, der polarisiert, wo Leute kommentieren, wo Leute eskalieren, wo Leute diskutieren, wo es dann auch immer die Trolls gibt, die sagen, oh, hoffentlich werden noch mehr Kühe, weiß ich nicht, getötet, in Anführungszeichen, wenn wir jetzt bei Peter sind, dann sorgt das natürlich auch für mehr Reichweite. Und die Frage ist natürlich auch immer, mit welchem Zweck werden diese Accounts geführt? Das ist super wichtig, darauf aufmerksam zu machen, aber musst du dich jeden Tag diesem Content aussetzen? Und ich habe da für mich festgestellt, nein, wenn ich das jeden Tag sehe, dann kriege ich wirklich Nervenzusammenbruch. Da bin ich auch nicht frei von, habe ich keinen Weg gefunden. Und man muss ja auch fragen, wann sieht man das? Man macht sein Handy mal gerade in der U-Bahn auf, um vielleicht auf Instagram zu gehen. Du hast einen mega tollen Tag, bist auf dem Nachhauseweg von einem Treffen mit Freundinnen, machst dein Handy auf und dann siehst du, wie eine Kuh getötet wird. Man muss sich halt auch einfach mal bewusst machen, dass man das früher vielleicht einmal irgendwie im Leben gesehen hat, was wir halt jetzt mittlerweile von 3 Sekunden auf Social Media sehen und es ist kein Wunder, ist, dass Menschen damit nicht umgehen können. Also erster ganz wichtiger Tipp, konsumiere so viel, wie es dir gut tut, auch im Bereich Tierschutz, auch im Bereich Tierleid. Erlaub dir Raum für Schönes und erlaub dir auch in Anführungszeichen wegzusehen, weil du musst nicht jeden Tag in der ersten Reihe stehen und hinschauen. Du weißt ja irgendwann, wie die Situation ist. Und dann finde ich es viel wichtiger, in die Handlung zu kommen, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich das nicht gut finde. Ich habe da einige Videos zugesehen. Das belastet mich, das befasst mich. Und dann wirklich in den lösungsorientierten Ansatz gehen, weil dann kommt man auch raus aus diesem Weltschmerz, den ja viele spüren, rein wieder in die Liebe, die dahinter steckt. Wenn du es nicht lieben würdest, würde es dir nicht wehtun. Wenn es dir nicht wichtig wäre, wäre es dir ja egal, was du siehst. Und ich glaube, viele sind in so einem dauernden Liebeskummer den Tieren und der Welt gegenüber. Und deswegen ist es so wichtig, in die Liebe wieder reinzukommen. Wenn ich die Tiere liebe, was mache ich denn dann? Ach ja, cool. Vielleicht teile ich mal einen positiven Beitrag. Vielleicht trete ich für einen Verein bei. Vielleicht spende ich, um diese Liebe zu fördern. Das ist es, was mir langfristig hilft. Weil was mich antreibt, ist die Liebe für die Tiere, die Liebe für die Affen. Wenn ich aber jeden Tag nur sehen würde, was da Schlechtes passiert, ich glaube, ich im Liebeskummer statt in der im Ausleben meiner Liebe. Und das kann ich Leuten nur mitgeben. Ja, bewusst auch mal in Anführungszeichen wegsehen, auch wenn ja immer gesagt wird, schau nicht weg. Nicht wegzuschauen heißt auch nicht, dass du die ganze Zeit draufgaffen musst, sondern mach es bewusst und fördere die Liebe, die eigentlich hinter all dem Schmerz steht.
Ja, und vor allem auch nur, wenn du in deiner Kraft bist, kannst du ja dann auch in den Aktivismus gehen, ne? Was du jetzt machst, auch nur, wenn du in deiner Liebe, in deiner Hoffnung, in deiner positiven Kraft bist. Ich würde gerne, wir kommen so langsam zum Ende des Podcasts, aber ich würde gerne mit einem positiven Thema auch, sag ich mal, enden, beziehungsweise, sag ich mal, von diesen Bogenspannen auch von Leid, von Schmerz, der definitiv ein Antrieb sein kann, um eben sich für Tierschutz einzusetzen, um diesem Leid ein Ende zu setzen oder Arten zu schützen. Du hast viel über die Liebe auch gesprochen für Affen. Was sind so für dich wichtige Learnings, Erkenntnisse, die du jetzt in deiner Arbeit von besonders von Fabian gelernt hast?
Ja. Oh Gott, das ist so viel.
So viel, das kann ich mir denken.
Ich muss halt gerade filtern, was so eins der schönsten Also eines der schönsten Dinge, was ich auf jeden Fall für mich gelernt habe, war so, dass keine Prägung dir jemals das Potenzial raubt, in deine volle Größe, in deine Freiheit zu kommen. Also wir sind alle geprägt. Wir hatten alle Erfahrungen, die uns wehgetan haben, Erfahrungen, die uns vielleicht vergessen haben lassen, wer wir eigentlich sind. Und es ist egal, wie wir geprägt wurden. Es berührt nicht das Potenzial. Du kannst über deine Prägungen hinaus wachsen und frei werden und du selbst werden und dich erfahren. Das zeigen mir die Tiere, weil für mich haben die Tiere, die ich treffe, das mit schlimmste Leid erlebt, was ich mir vorstellen kann. Also, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will positiv bleiben. Aber ich glaube, es ist trotzdem sehr traurig oder dramatisch, seine Mama sehr jung, sehr früh zu verlieren und dann erstmal alleine irgendwo zu sein. Das triggert die größten Ängste. Und trotzdem sehe ich, dass sie wurden geprägt und man kann ihnen am Ende nicht das Potenzial nehmen, wieder frei zu sein. Das ist immer mit mein größtes Learning für mich persönlich, auch für meinen eigenen Lebensweg. Und das andere ist die wichtige Bedeutung von Andersartigkeit. Also ganz oft triggern uns ja Menschen, die anders sind. Ganz oft sind wir irritiert auch von Menschen, die anders sind oder denken vielleicht, anders zu sein wäre besser oder so wie ich zu sein wäre besser. Man kann ja beide Perspektiven haben. Und wenn ich mit so einer Pavian-Truppe auf Busch boxe, es ist niemand gleich. Man hat so diese super Kollegen Boys, die so nach vorne weggehen und immer Schabernack treiben. Man hat so eher Introvertierte. Man hat die Tiere ganz um im Bauch und die sich nicht trauen zu klettern. Man hat so extrovertierte, verspielte Weibchen. Man hat sehr introvertierte Weibchen. Was ich halt sehe, ist, dass die Truppe funktioniert, weil jeder anders ist. Weil die Männchen, die irgendwie vorweggehen, die sehen halt auch die Gefahr, die vielleicht von vorne ganz krass kommt und können die Truppe wahren. Aber die, die hinten dran bleiben, die merken vielleicht, wenn sich irgendwas anpirscht. Die Tiere, die halt oben in den Bäumen sitzen, die sehen die Greifvögel und die, die unten im Gras bleiben, potenzielle Bedrohungen durch Schlangen. Die Tiere, die vorne weggehen, sind vielleicht für die Verteidigung zuständig, während die Weibchen in der Mitte häufig die Ressourcen und die Babys sichern. Auf einmal wurde mir bewusst, es ist so wichtig, anders zu sein. Es ist so wichtig, dass jeder sein kann, wie er oder sie ist und dass jeder anfängt, die eigenen Stärken zu leben und nicht jeder irgendwie sagt, wir sind ein Kern in der Mitte, sondern wir sind dieses große Ganze. Und das ist immer so ein Puzzle, besteht aus ganz vielen Teilen, die alle anders sind. Und so ist auch eine Pavian-Truppe aus ganz vielen Pavian, die alle anders sind und die zusammen halt diese eine Familie ergeben, die es dann wirklich schafft, zurück in die Wildnis zu kommen und da zu überleben. Und ich sehe es auch bei mir und meinem Partner, diese Andersartigkeit, die hilft uns manchmal so sehr, mit Herausforderungen besser umgehen zu können, weil wir zusammenkommen und viele verschiedene Stärken einbringen. Und das würde ich mir wünschen, von Kita, von Schulen, Andersartigkeit zu fördern, aber auch in Beziehungen, in Teams und im Leben und Menschen zu feiern, die andere Stärken haben, die anderen Fokus haben, weil auch im Tierschutz, ich brauche die ITler, die am Ende mir Sachen und Seiten programmieren können und ganz trockenen Humor vielleicht haben und nicht so viel mit Tieren anfangen können. Man braucht Leute im Recht, man braucht Leute, die vielleicht viel besser als ich mit Menschen können, man braucht Wissenschaftler, man braucht so viel, um ein Projekt wirklich erfolgreich umzusetzen und das zu feiern, das anzuerkennen, das wirklich zu leben, das war früher ein ganz großer Trigger für mich, weil ich halt immer dachte, alles muss gleich sein. Also so auch für mich, ich muss mich nur mit Menschen umgeben, die genauso sind wie ich. Werttechnisch ja, aber charakterlich habe ich jetzt eine sehr bunte Pavian-Truppe in meinem Leben.
Das klingt gut. Du hast vorhin auch dieses wichtige Thema angesprochen, seiner Intuition zu folgen und das Tiere, Affen, das einfach noch sehr viel mehr tun, sehr viel mehr mit ihrer Intuition verbunden sind und jetzt auch in Bezug auf das Thema Stichwort Heilung und auch Selbstheilungskräfte. Da gab es ja neulich, erst kürzlich, glaube ich, auch diesen Artikel über einen Orang-Utan, glaube ich, der seine eigene, der zum ersten Mal gesichtet wurde, wie er seine eigene Wunde versorgt und die richtige Pflanze aussucht und genau weiß, für was, für welches körperliche Symptom er jetzt welche Pflanze benutzt. Was hast du von Pavian oder von Affen, Primaten grundsätzlich gelernt über Heilung und auch Selbstheilungskräfte?
Ja. Das meiste, was ich eigentlich von den Tieren gelernt habe, ist, dass Heilung A ein Prozess ist. Also, dass wir uns erlauben dürfen, dass Heilung sowohl innerlich als auch äußerlich ein Prozess ist, dass man sich dabei helfen lassen darf und dass wir sehr intuitiv darauf vertrauen können. Und das erste Prozess ist klar, habe ich über Bani gelernt, dass wir uns helfen lassen dürfen. Das ist so ein ganz schönes Beispiel aus einer Pavian-Dame, die ich hatte, die Pixie hieß. Und Pixie hat gerade gut klettern gelernt. Sie war schon ein bisschen größer. Und dann ist es aber so, dass sie in den Baum gegangen ist, wo sie einen Stachel im Fuß hatte. Also so richtig tief dort drin. Und wir Menschen sind ja manchmal so, dass wenn wir so einen Stachel im Fuß haben, dass wir so denken, wir müssen damit alleine zurechtkommen. Und dann müssen wir es jetzt irgendwie machen. Oder wir gucken erst gar nicht hin, sondern wir merken, irgendwas ist nicht richtig und sehen gar nicht hin. Und es gibt auch so ein Foto, das hat mein Mann aufgenommen. Pixie kam zu mir und hat mir einen Fuß hingehalten. Und ich habe ja halt den Stachel dann gezogen. Also dann im Mund, wie wir die Affen halt machen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich im Rahmen der Heilung auch helfen lassen darf, dass Fürsorge und Miteinander wichtig ist als Teil der Heilung, weil wir sind interdependente Lebenswesen. Das bedeutet, wir sind voneinander abhängig. So sehr wir Unabhängigkeit anstreben, es wird nie funktionieren. Wir sind als Primaten, als Menschen der Homo sapiens, voneinander abhängig und ein wichtiger Teil der Heilung ist, sich anderen wieder zu öffnen und sich helfen zu lassen. Und dann wirklich intuitiver zu sein im Sinne von, was brauche ich jetzt wirklich? Weil ich glaube, als Menschen sind wir sehr in der Symptombehandlung. Okay, wie beispielsweise, das hatte ich jetzt letztens, da habe ich mir den Nacken verdreht. Und das, was wir ja dann super gerne machen, ist Schmerzmittel zu nehmen. Und uns nicht anzuschauen, was ist eigentlich die Wurzel. Und das machen die Affen zum Beispiel nicht, weil die kein Schmerzmittel haben. Die befassen sich halt immer mit der Wurzel und nicht mit dem Symptom. Okay, mir geht's gerade nicht gut. Was behandelt die Wurzel und nicht das Symptom? Was ist die Pflanze, die mir da helfen kann und was nicht? Und die haben wirklich für Durchfallerkrankungen, also wenn die Affen die Paviane Durchfall haben, dann fressen die eine bestimmte Pflanze, was halt wieder hilft. Und das Spannende ist, dass wir im südlichen Afrika das auch über die Affen mit rausgefunden haben, dass jetzt einer der tollen Medikamente ist, die wir halt auch vor Ort zur Verfügung stellen können, die halt eben bei Durchfallerkrankungen hilft, weil gerade das ist natürlich in Ländern, in denen es so warm ist und denen Durchfallerkrankungen so hoch ist, eine der höchsten Sterberaten, was man sich jetzt in Europa nicht mehr vorstellen kann. Und da wirklich zu fragen, was ist die Wurzel dessen und nicht nur das Symptom zu behandeln. Und das jetzt mal so auf biologischer Ebene, das habe ich da von Ihnen gelernt. Aber im tiefen Kern einfach wirklich, dass Heilung immer ein Weg ist und dass Heilung vor allen Dingen bei uns Menschen auf dieser mentalen Ebene die Rückkehr zu uns selbst ist. Weil ich glaube, am aller traurigsten ist man halt einfach, wenn man nicht man selbst sein kann, wenn man sich verstellt, wenn man in einem Kostüm läuft und die größte Form der Heilung, die wir Menschen an uns wirklich ausüben dürfen, ist den Mut zu haben, endlich wieder wie selbst zu sein.
Zu haben, endlich wieder wir selbst zu sein. Vielen, vielen Dank, Michi. Sehr kraftvolle Abschlussworte. Ja, ich bin total fasziniert, wie viel Weisheit du in deinen jungen Jahren schon in mir trägst. Also wirklich unglaublich faszinierend, dein Weg und vor allem auch, was du für Parallelen und Metaphern mitnehmen kannst aus deiner Arbeit mit Tierschutz. Also vielen Dank für all das, was du dieser Welt gibst und schenkst durch deine Arbeit, durch dein Wirken. Also wirklich ganz, ganz großartig. Gibt es irgendwas zum Abschluss dieses Podcasts, was du gerne noch der Hörerschaft mitgeben möchtest, sagen möchtest, den Menschen vielleicht noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest zum Schluss?
Eigentlich ist es, glaube ich, am Ende so meine immer und immer wieder Standardfloskel wirklich diesen Mut aufzubringen, dem Herzen zu folgen. Hab wirklich den Mut. Ich wünschte auf der einen Seite, ich könnte Menschen die Angst nehmen und auf der anderen Seite wünsche ich es mir auch nicht, weil dieser Prozess, trotz der Angst und mit der Angst, dem eigenen Herzen zu folgen, das ist wie Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und all das wirklich auch entsteht, was wir uns ganz oft wünschen. Wir wollen vorher immer das Vertrauen, vorher die Sicherheit haben, aber es ist ein Prozess, in dem wir anfangen, wirklich unserem Herzen zu folgen, wir selbst zu sein. Dann kannst du ein Leben leben, von dem du lange Zeit dachtest, dass es für dich in allen Lebensbereichen
nicht möglich ist. Und das wünsche ich mir einfach, dein Leben für dich. Ja, das.
Danke, Michi. Wie können wir dich und deine großartige Arbeit unterstützen, Michi?
Eigentlich einfach nur mal reinschauen. Also wenn du das spannend fandest, kannst du einfach auf meine Webseite gehen, michischreiber.de oder auf meinen Instagram-Account Michis World Life, und da findest du so viele verrückte Sachen. Also Bücher, Gruppenreisen, die wir dieses Jahr zum letzten Mal anbieten werden, auch Angebote, wenn du an dir selbst arbeiten möchtest, mittels Workshops oder Kursen. Also schau da einfach rein, schau, was dich anspricht, und vielleicht sehen wir uns irgendwo. Ich bin da aber immer sehr im Vertrauen, dass Menschen, wenn sie mal da sind, einfach wissen, was sie anspricht, was sie brauchen, ganz intuitiv, und was nicht. Und den Verein natürlich über affenstark.org, da kann man spenden, da kann man Ambassador werden, also ehrenamtlich mitwirken. Da kann man auch ab September erst Umweltbildungsprojekte dann hoffentlich beantragen. Und da freuen wir uns einfach, wenn wir gemeinsam für eine bessere Welt losgehen.
Großartig. Vielen, vielen Dank, Michi, für deine Zeit, für alles, was du mit uns heute geteilt hast. Eine wahnsinnig inspirierende Folge, wie ich fand. Es war wunderschön, dich kennenzulernen, ein bisschen mit dir einzutauchen in deine Welt. Vielen, vielen Dank. Und auch an alle, die zugehört haben. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Und vor allem aber auch, wenn dich dieser Podcast inspiriert hat, wenn er dich berührt hat. Teil diese Folge sehr gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie und natürlich auch auf Social Media. Genau, herzlichen Dank und bis nächste Woche.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga- und Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.